Das Domradio am Montag. Frauen, deren Namen wir nicht erfahren, kommen in der Bibel häufiger vor. Und heute sprechen wir über eine Frau in der Bibel, die als die Witwe von Nain beschrieben wird. Theologin Barbara Jans Späth weiß mehr über diese Frau. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Peters. Hallo, grüße Sie.
Wer ist die Witwe von Nain?
Es ist eine der namenlosen Frauen. Sie hatte einen Sohn, der gestorben war, der einzige Sohn, so wird es in der biblischen Geschichte erzählt. Wir wissen heute auch nicht mehr ganz genau, wo Nain gelegen ist. Also da gibt es vielleicht Ruinen, die darauf hinweisen. Auf jeden Fall muss es ein Stadttor gegeben haben, so die biblische Erzählung.
Ja, und was genau passiert in dieser Geschichte?
Die Witwe zieht mit ihrem verstorbenen Sohn und einer Gruppe von Menschen hinaus zur Stadt, um dort ihren Sohn zu bestatten. Es ist üblich, dass die Totenfelder oder die Friedhöfe, wie wir sagen, vor der Stadt liegen. Und genau in dem Moment kommt die Gruppe, die mit Jesus unterwegs war, auf Nain zu und sie begegnen sich vor dem Stadttor. Also zwei Gruppen, und man könnte sagen, ein Trauerzug und eben diese sehr lebendige Gruppe, die mit Jesus dort in Nain wohl Rast machen will oder einfach unterwegs ist. Und ich habe mir diesen Moment der Begegnung vorgestellt, weil der auch in der Geschichte dann einen Schwerpunkt bekommt. Jesus tritt an die Bahre, erweckt den toten jungen Sohn zum Leben und gibt ihn seiner Mutter zurück. Und die Reaktion der Umstehenden ist, dass sie Gott preisen für diese Erweckung. So ist ganz kurz die Geschichte.
Warum sind Sie selber so fasziniert von Wundererzählungen in der Bibel? Ja, und wie ordnen Sie dabei Auferstehungswunder ein?
Also das eine ist, dass mich die Wundererzählungen insofern faszinieren, als sie eigentlich immer ganz viele Momente des Schweigens haben, die aber unglaublich ausdrucksstark sind. Das heißt, es wird nie geschildert, wie das Wunder selbst vonstatten geht, sondern immer sozusagen das Ergebnis oder die Reaktion. Und wahrscheinlich kann man Wunder, wie sie geschehen, genau eben nicht beschreiben. Und dem geben die biblischen Texte Raum. Und es ist faszinierend, in dieses Schweigen hineinzugehen und nachzufragen, was ist denn eigentlich ein Wunder? Es ist wirklich unbeschreiblich. Und das andere, die Auferstehungswunder, sind ja zum größten Teil wirklich nachösterliche Erzählungen. Und ich verstehe sie inzwischen so, dass uns auf vielfältige Weise dargelegt wird, was Auferstehung im Leben eines einzelnen Menschen bedeuten kann. Zurückkehren zu der Witwe, sie bekommt sozusagen wieder eine Perspektive. Denn wenn der einzige Sohn stirbt und sie Witwe ist, ist sie komplett fortan auf die Versorgung durch andere angewiesen. Das hat sonst der Sohn übernehmen müssen, die Mutter im Alter zu versorgen, und sie wäre mittellos gewesen. Und sie bekommt wirklich mit der Erweckung des Sohnes eine Zukunftsperspektive wieder zurück, sozusagen ihr Leben auch wieder zurück. Und das finde ich schon eine interessante oder auch bedeutsame Sichtweise auf Auferweckung.
Sie haben sich auch mit der Entstehung der Evangelientexte beschäftigt und vor allem auch damit, inwiefern denn die Perspektive von Frauen da eingeflossen ist. Wie war das denn? Gab es da nicht nur die männlichen Schreiber?
Das wissen wir leider nicht, weil da nichts überliefert ist. Aber das war sozusagen der Ursprung der Erzählung, der ersten Erzählung, die ich geschrieben habe, die ich dann aber auch wieder verworfen habe im Umfang, dass ich Frauen in der Schreibstube mit dem Evangelisten in eine Unterhaltung geschickt habe, wo sie fordert, genau diese Perspektive der Witwe, die das Leben sozusagen zurückerhält, die Auferweckung in Realität erfährt, dass es weitergeht, dass sie wieder miteinander leben kann, diskutiert und der Schreiber, also der hauptverantwortliche Schreiber, sozusagen sagt, nein, das Wunder, dass Jesus wirkt, ist das eigentlich Entscheidende und wir müssen betonen, dass er Tote zum Leben erwecken kann. Und darüber entsteht in der Schreibstube sozusagen eine kleine Diskussion. Es setzt sich in dem Fall der männliche Verfasser durch, weil wir dann auch diesen Text entsprechend überliefert haben.
mit dieser Idee, die Frauen damit in die Schreibstube zu setzen, was ja recht abwegig war für diese Zeit, sind sie ja auch schon ein Stückchen weiter reingegangen. Aber natürlich haben die Frauen mit Sicherheit auch versucht, mitzureden oder ihre Position an den Mann zu bringen und es wahrscheinlich nur schwierig geschafft.
Ja, ganz sicher. Es gibt ja dann spätere sogenannte Evangelien, Marienevangelien und so weiter, also alle Apokryph, wo die Tradition der Frauen noch erhalten ist. Aber umso wichtiger finde ich es in den biblischen Texten selbst, wirklich diese Spuren nachzuverfolgen und zu sehen, hier werden Frauengeschichten erzählt. Und was erzählen die denn genau? Nämlich, dass Frauen genauso von diesem Heilswirken Gottes umfasst werden, dass ihr Leben dadurch eine veränderte, Fortsetzung ist vielleicht das falsche Wort, aber Zukunft erfährt und dass sie wirklich insgesamt leben können. Das Spannende ist ja auch noch, dass die beiden Züge dann eine quasi Glaubens- und Lobpreisgemeinschaft für diesen Gott werden, der durch Jesus wirkt. Also da entsteht eine ganz neue Gemeinschaft angesichts des Wunders, zu der eben diese Witwe und ihr Sohn genauso dazugehört.
Die Witwe von Nain, eine Frau aus der Bibel, vorgestellt von Theologin Barbara Jans Späth. Weitere namenlose Frauen aus der Bibel können Sie kennenlernen im Buch Zeigt euch, 21 Porträts namenloser Frauen der Bibel, erschienen im Patmos Verlag. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.